Für Kultur ist ein Austausch mit Europa essentiell. Wir können schlichtweg nicht mitmachen. Punkt. Man hört auch zu, aber man ist nie ganz mit in der Arena drin.
Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda und heute bei mir sitzt, respektive ich sitze, bei der Nicole Pfister-Fetz, Vorstandsmitglied von Swiss Culture. Nicole, danke vielmals, dass ich da sein
darf. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Nicole, du bist seit 2007 Geschäftsführerin vom Berufsverband Autorinnen und Autoren Schweiz und seit 2008 Vorstandsmitglied von Swiss Culture. Daneben bist du noch Präsidentin von Swiss Culture Social. Du setzt dich ganz offensichtlich für Kultur in der Schweiz ein, gar kein Zweifel. Im Podcast interessiert uns jetzt aber vor allem dein Engagement für Swiss Culture. Kannst du uns darum zum Zweck, zu den Zielen und auch zu der Arbeit von Swiss Culture etwas erzählen?
Ja, ich gebe mir Mühe. Also, Swiss Culture ist der Dachverband von der Verband von der professionellen Kulturschaffenden, aber auch Medienschaffenden und von den sogenannten Urheberrechtsgesellschaften in der Schweiz. Das heisst, bei uns vereinigen sich alle Organisationen aus allen Sparten, von Musik über Tanz, bildende Kunst, zur Literatur und so weiter, Film auch natürlich, Theater. Und wichtig auch aus allen Sprachen von der Schweiz, also gesamtschweizerisch. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine gesamtschweizerische Organisation sind. Und wir setzen uns eigentlich übergeordnet dafür ein, dass die Rahmenbedingungen von den professionellen Kulturschaffenden, wir kommen sicher heute noch auf den Unterschied auch professionell, wir setzen uns für die Rahmenbedingungen von allen Kulturschaffenden in der Schweiz ein, die professionell tätig sind. Das heisst, wir versuchen zu schauen, dass das Urheberrecht besser wird. Wir schauen dafür, dass sie gut entschädigt werden. Also wir versuchen, all die Rahmenbedingungen auf gesetzlicher, auf reglementarischer Ebene, politischer Ebene zu verbessern. Das machen wir zum Beispiel mittels, dass wir politisches Lobbying betreiben. Also wir sind viel in Bern auch. Nicht nur in Bern, wir sind auch in den Kantonen, wo es nötig ist, wenn etwas aktuell läuft. Aber wir sind als gesamtschweizerische Organisation natürlich vor allem auf nationaler Ebene unterwegs. Und auch, das ist wichtig, wo es nötig ist, eben auch auf internationaler Ebene.
Genau, du sprichst es schon an, oder? Swiss Culture sucht regelmässig den Austausch mit den Ebenen Bund, Kanton, Städte und auch Gemeinde. Wie müssen wir uns die Zusammenarbeit mit der Politik in der Schweiz vorstellen?
Also ich glaube, das ist sehr viel ist persönlicher Austausch. Also Wir reden ganz viel miteinander, mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Und weil wir auch so ein Netzwerk sind, Swiss Culture ist auch eine Form von Netzwerk, haben wir natürlich auch ein gutes Netzwerk nach aussen. Also das heisst, wir reden mit Politikern, Parlamentarierinnen in Bern, wir reden mit der Direktorin vom Bundesamt für Kultur oder Mitarbeitende vom Bundesamt für Kultur, wir reden mit Pro Helvetia, wir reden mit ganz verschiedenen Organisationen und wir reden auch mit Partnerorganisationen, die sich vielleicht spezifisch für ein Thema auch einsetzen, wie jetzt im Doppelfunktion, wie zum Beispiel mit Swiss Culture Social, sobald es um die soziale Sicherheit von Kulturschaffenden geht. Oder auch mit der Koalition für die kulturelle Vielfalt, die sich vor allem in diesem Bereich einsetzt. Also es gibt ganz eine breite Palette, aber wir reden vor allem miteinander und wir versuchen, und das ist auch ganz wichtig, und wir schauen dafür, dass wir möglichst in allen Austauschgremien, in Arbeitsgruppen, wo es sich um Fragen für die Bewässerung der Rahmenbedingungen dreht, dass wir dort auch Einsitz haben.
Ihr arbeitet sehr stark für die institutionellen Rahmenbedingungen oder setzt euch für die ein. Wie nah sind ihr denn auch an den Kunst- und Kulturschaffenden dran?
Also wir sind natürlich sehr nah dran in dem Sinn. Also ich kann es als Geschäftsführerin vom ADS sagen. Ich meine, meine Mitglieder sind alles einzelne Autorinnen und Autoren. Und ich bin jeden Tag in Kontakt mit meinen Mitgliedern, aber auch mit ganz vielen, die noch nicht Mitglied sind. Und das geht auch allen anderen, die bei Swiss Culture arbeiten, so. Und nicht zuletzt haben wir auch immer geschaut, dass wir auch im Vorstand, also der Präsident ist in der Regel immer auch ein Kulturschaffender, im Moment mit dem Omri Ziegel ein Musiker. Ja. Wir haben aber auch schon Autorinnen oder andere Kultursparten vertreten gehabt im Präsidium.
Darum sitzen wir da auch in einem Raum voller Bücher. Man sieht deine Arbeit, die du da leistest. So, jetzt wollen wir dich als Person auch ein bisschen kennenlernen, noch ein bisschen besser kennenlernen. Da wir im Stach und Vernetz-Podcast über Europa-Themen reden, sind auch die folgenden Fragen auf das ausgerichtet. Ich werde dir unsere berühmte Europa-Frage stellen, die du jetzt noch nicht kennst. Das heisst, ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl. Sind europatypisch in meinen Augen. Und du sagst mir einfach ganz spontan nach deinem Bauchgefühl, was du würdest bevorzugen. Ich habe schon vor der ersten Frage ein bisschen Angst, aber es geht los. Rosamunde Pilcher oder Inga Lindström?
Ich will Inga Lindström wählen. Nicht, weil es fast das Gleiche ist, sondern einfach ganz einfach, weil ich noch familiäre Wurzeln in Schweden habe. Und darum wir Schweden ein bisschen, also stieffamiliäre Wurzeln, aber das gehört ins Gleiche, Wurzeln in Schweden haben.
Schön. Dann zu den Ferien. Ibiza oder Sardinien?
Sardinien, ganz eindeutig auch.
Dann Pizza oder Paella?
Pizza.
Calimera oder Buona Giornata?
Buona Giornata.
Ja, yeah. Offensichtlich, yeah. Wenn du mit der Landessprache auch zu tun hast. Genau. Dann gehen wir noch ein bisschen in die Erfindungen, die wir von Europa haben. Alexander Graham Bell oder Albert Einstein? Beides keine kleinen Namen.
Nein, beides keine kleinen Namen. Da bin ich aber jetzt tatsächlich beim Bell.
Ja, gut.
Mit der Leuchtung ist in beiden Seiten, aber die vom Bell war zuerst.
Das ist eine faire Begründung. Gut, jetzt habe ich eine ganz allgemeine Frage an dich, die ich immer sehr schön finde, wenn mir die Leute davon erzählen. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
Ja, also ich muss sagen, die eine Kindheitserinnerung, die gibt's bei mir nicht. Ich hatte eine schöne Kindheit gehabt, aber trotzdem zwei ganz kleine Beispiele. Das eine ist, also wir sind in den 70er Jahren, bin ich Kind gewesen, und da sind wir mit meiner Mami und meinen Geschwistern sehr oft mit dem Auto auf kleineren und grösseren Reisen in der Schweiz und im nahen Ausland gewesen, haben viel Kultur angeschaut, viel, manchmal auch in ein Theater gegangen oder in eine, irgendetwas gemacht. Und das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen und auch sehr gut da, dass man sich mit viel kulturellen Begegnungen im In- und Ausland erlebt hat, auch aus Kindesbeinen. Und in dem Kontext sind wir eben auch auf diesen Reisen auch sämtliche Landsgemeinden, die es noch gegeben hat, abklappern. Und das sind mein demokratiepolitische Erbe, das ich sehr geschätzt habe, dass ich das alles erleben durfte, was heute zum Teil tatsächlich nur noch Geschichte ist.
Von Kindesbein an, also ist das Interesse um mich oder hat sich dort geformt?
Genau.
So schön. Ja, dann tauchen wir auch schon in die Thematik ein, und zwar über ein paar Zahlen und Fakten, die ich mitgebracht habe, einfach damit wir so ein bisschen den Kultursektor in der Schweiz ein bisschen besser greifen können. Ich habe mich vor allem beim Bundesamt für Statistik schlau gemacht. Und gemäss dem Bundesamt für Statistik zählt die Arbeit in Archiven, in Bibliotheken, im Kulturunterricht, im Kulturerbe, in der Werbung, Buch und Presse, in der Audiovision und Multimedia, im Kunsthandwerk und in der bildenden und darstellenden Kunst sowie auch der Architektur zum Kultursektor. Also die ganze Aufzählung, die ganzen Berufe werden offiziell zum Kultursektor gezählt. Denn 2020 hat es in der Schweiz knapp 300'000 Erwerbspersonen gegeben, die hauptberuflich eben zu diesen Kulturschaffenden gezählt haben. Und das entspricht 6,1% von allen Erwerbstätigen in der Schweiz. Und jetzt rund die Hälfte von diesen Kulturschaffenden in der Schweiz verdient aber weniger als 40'000 Schweizer Franken im Jahr. Und was ich einfach persönlich noch spannend gefunden habe, vielleicht kommt es nachher auf, 57% von diesen Kulturschaffenden haben einen tertiären Abschluss. Also wir reden da von Hochschulen oder Universitäten. Nicole, wenn du das so also hörst, was kommt dir spontan in Sinn? Wie kannst du das kommentieren?
Also das Erste, was ich da höre, ist etwas, was wir uns immer wieder begegnet, ist die Definitionsfrage. Von was reden wir? Mhm. Und ganz grundsätzlich ist klar, je breiter der Kulturbegriff, das ist natürlich sehr zu befürworten, dass man sehr breit denkt, wenn man an Kultur denkt. Es ist aber dann, wenn man in die tägliche Arbeit geht, muss man dann wieder ein bisschen präziser werden. Also was der Bund da definiert, was alles zum Kultursektor gehört, würden wir vielleicht eher als den Kreativwirtschaftssektor bezeichnen. Ja. Also alles, was eben auch, da kommen übrigens auch noch die Softwareentwickler dazu, die ja ihre Arbeit auch urheberrechtlich geschützt sind und so weiter, oder? Also das wäre für mich eher der Kreativwirtschaftssektor. Und wenn man das ein bisschen enger fasst und man tatsächlich auf den Kultursektor kommt, dann werden wir sofort ein bisschen enger. Und auch dort gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die im Kultursektor arbeiten, im eigentlichen, also im engeren Sinn im Kultursektor. Und da hat es einige, die künstlerisch tätig sind. Und es gibt aber auch ganz viele, die sehr, sehr wichtig sind, dass Kultur funktioniert. Nämlich diejenigen, die alles rundum machen. Also beim Buchsektor ist es natürlich neben dem Autor oder der Autorin sicher alle, die im Verlag, im Buchhandel und so weiter arbeiten. Aber auch, sind wir ehrlich gesagt, auch das Reinigungspersonal im Theater oder eben auch die Buchhalterin in einem Kino oder auch in einem Theater oder was für einen Kulturbetrieb auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die arbeiten. In dem Sinne ist sieht man auch, dass der Kultursektor auch im engeren Sinn ein relativ breiter Sektor ist. Was man dann noch einmal muss differenzieren, und jetzt komme ich wieder zurück auf Swisskultur, ist, dass wir jetzt bei uns eigentlich nicht den ganz breiten Sektor, wo alle, die arbeiten, vertreten, sondern die eigentlichen Schöpferinnen und Schöpfer von künstlerischen Werken, also die Urheberinnen und Urheber von einer sogenannten geistigen Schöpfung. Ja. Und in dem Sinn, im Französischen gibt es vielleicht, das finde ich noch schön, gibt es ja die Unterscheidung zwischen Travailleur oder Travailleuse oder Acteur, Actrice culturelle und Créateur, Créatrice culturelle. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen die andere, das zeigt sich ein bisschen besser auf, was man meint. Und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch jetzt da wieder mit dem Hub von Swissgut du Social auf. Wir haben ja die 40.000 Franken, die stammen aus Umfragen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Mhm. Wir haben 3 gemacht in den letzten 15 Jahren. Und 2016, wo wir das erste Mal eine Umfrage gemacht haben, wo wir nicht nur das Einkommen aus der künstlerischen Tätigkeit befragt haben, sondern eben auch alles zusammen, und dann auf die Zahl von diesen 40.000 Franken gekommen sind, als Jahreseinkommen über alles, was man verdient, hinweg gedacht. Und das sich auch bestätigt hat, letztes Jahr in der letzten Umfrage, sind wir schon sehr verschrocken. Also das ist sehr wenig. Wir müssen davon ausgehen, dass eben gerade gut gebildete Menschen in der Schweiz, notabene mit einem Durchschnittsarbeitsvolumen von 45 Stunden in der Woche, in einem Prekariat, oder wenn man es mit dem neudeutschen Wort Working Poor eigentlich leben. Und das ist für ein Land wie die Schweiz, wo sich Kultur ja durchaus auch leisten will, eigentlich eine bedenkliche Entwicklung. Und da müssen wir etwas machen dafür. Das ist ganz klar eines von unseren ganz grossen Themen. Da müssen wir besser werden.
Ich glaube, wir müssen, gerade wenn du das so ansprichst, über die nächste Frage diskutieren. Und zwar gehört mir ja wirklich nicht selten der Vorwurf, dass Kunst oder auch Kultur keinen fassbaren Mehrwert schafft. Ich bin mir aber sicher, dass du dem inbrünstig kannst widersprechen. Ja, was sagst du zu dem, was leistet Kunst- und Kulturbranche für unsere Gesellschaft?
Also zuerst muss man sagen, mein Plädoyer ist natürlich dafür, dass Kultur und Kunst und Kunstbranche oder der ganze Kultursektor direkt und indirekt einen wichtigen Teil an Gesellschaft leisten. Sie sind Denkanstöße, Impulsgeber und so weiter. Also das kann man sicher so sagen. Ich widerstehe aber ein bisschen in 3 Sätzen, das zu definieren, was die Rolle von der Kultur in der Gesellschaft ist. Weil da jetzt hinter mir eine ganze Bibliothek steht, das füllt die ganze Bibliothek an Literatur, die sich darüber aus darüber nachgedacht hat. Aber ich würde sie, wenn ich immer so frage, dann ich sie eigentlich am liebsten die Frage umdrehen und möchte mal einfach zum Bedenken geben, was passiert, wenn keine Kultur rum wäre. Also was würde dann passieren, wenn man am Morgen nicht von Musik geweckt wird, vom Radiowecker, wenn man kein Schwingfest mehr mit Jodeln hat, also ich rede jetzt ganz bewusst sehr breit, wenn man kein Gemälde mehr an der Wand hat, auch nur in Posterform, wenn wir nur noch im Fernsehen nur noch Nachrichten kommen würden, kein Spielfilm, kein Sonntagsabend-Krimi und so weiter und so fort. Also wenn man sich das mal vorstellt, dann weiss man sehr, sehr schnell, was eigentlich die Bedeutung von der Kultur in unserer Gesellschaft ist. Und wenn man nachher auch weiterdenkt, dann will man das nicht. Kann vor allem die Rolle missen.
Mhm. Ich glaube, du hast es eigentlich ganz schön beantwortet, oder? In dem, dass du ein paar kleine Beispiele gebracht hast, die uns sicher allen bekannt sind, einfach aus dem Alltag raus. Und wie du sagst, das deckt bei weitem nicht alles ab, aber zeigt eigentlich sehr schön auf, was das Kunst und Kultur für eine Rolle spielt in unserem ganz alltäglichen Leben. Danke vielmals für das. Jetzt ist es ja so, dass die Schweiz offensichtlich nicht das einzige Land ist, das eine Kultur hat und sich mit diesen Themen beschäftigt. Ich bin darum ein bisschen auf die Suche gegangen, zum Beispiel finden oder aufhängen für die Zusammenarbeit mit Europa. Jetzt habe ich im Archiv von Swiss Culture eine Medienmitteilung aus dem Jahr 2014 gefunden, die im Nachhinein ein wegweisendes Ereignis kommentiert. Und zwar heisst es: Swiss Culture und seine Verbände hoffen denn auch, dass das Abstimmungsergebnis zur Masseneinwanderungsinitiative vom 9. Februar 2014 keine negativen Auswirkungen auf die vom Bund beabsichtigten Verhandlungen hat. Jetzt, die Aussage und auch die darauf folgenden Ereignisse sind knapp 8 Jahre her. Kannst du uns schnell erzählen, was es mit dem auf sich hat, von was für Verhandlungen reden wir da und vor allem auch, wieso sind die Ereignisse, die Vorkommnisse damals so bedeutend gewesen oder auch sind nach wie vor bedeutend?
Also ich kann es versuchen. Ich glaube, von den Verhandlungen reden ist über viele Jahre, jetzt in den letzten Jahren, der Wille gewesen, vom Bund beim Europäischen Kulturprogramm beizutreten, also bei Creative Europe heisst es jetzt. Früher hat es eben das Europäische Kulturprogramm geheissen. Der Punkt ist wirklich der, dass dort mit dieser ganzen Diskussion plötzlich etwas passiert ist. Man hat nicht gewusst, was heisst das jetzt. Also wie sind wir verortet in Europa? Und ich glaube, das ist meine persönliche Erinnerung. Ich hatte einen relativ grossen Schock gehabt mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative. Mhm. Weil wir eigentlich auch wirklich dann denken, das ist eine ganz düstere Zeit auch für das Kulturschaffen, die jetzt hat. Wenn das so weitergeht, wenn das Zeichen ist für eine Fortschreitung von so ganz vielen Sachen. Und wir haben dann auch, weil für uns Europa, für Kultur ist der Austausch mit Europa essentiell. Vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen um die Rolle, wie die genau verortet ist. Das ist so essentiell. Wir haben einfach gemerkt, es ist nicht nur Kulturpolitik, die uns etwas angeht. Wir haben plötzlich auch gemerkt, da geht uns ganz viele andere Themen noch viel stärker oder mindestens so stark an. Das heisst, wir haben uns auch bewusst werden, dass auch Migrationspolitik ein grosses Thema ist. Nicht nur in der konkreten Umsetzung, wie beispielsweise eine Musikerin aus dem Ausland einreisen kann, sondern ganz, ganz im Grossen. Also plötzlich so allgemein gesellschaftliche Themen, die in die Abstimmung gekommen sind, sind plötzlich viel mehr noch in den Fokus gerückt als unsere genau direkten Themen. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass wir auch viel alerter geworden sind auf solche Themen. Wir haben uns auch immer mehr geäussert, auch. Wir haben uns mehr engagiert, auch für allgemein politischere Themen, wo wir gemerkt haben, wir müssen immer gut aufpassen. Vielleicht ein bisschen auch die Frage von einer Kulturverträglichkeit. Also wir müssen aufpassen, wo ist Kultur betroffen, und dort müssen wir und sind wir auch angehalten zu reagieren. Also das ist so ein bisschen sicher etwas gewesen, wo wir aus meiner Erinnerung, es war für mich eine der frühen Tätigkeiten gewesen, jetzt in diesem Rahmen. Und von dort her sicher auch ganz, ganz wichtig. Es hat daraus auch so temporäre Organisationen gegeben, die sich gemeldet haben, wie die damalige Verein Kunst und Politik, wo sich Künstler plötzlich gefunden haben, wir müssen uns können äussern. Und die ganze Entwicklung hat so ein ganz gewisses Bewusstsein auch verstärkt. Das hat es auch immer wieder in der Geschichte natürlich gegeben. Das ist nicht das erste Mal gewesen. Aber ich glaube schon, dass es für uns ein Einschnitt war, dass wir gemerkt haben, ups, da müssen wir jetzt aktiv werden. Aktiver werden, als wir es vielleicht vorher gewesen sind.
Genau, wir dürfen da vielleicht noch als Hintergrundinformation mit auf den Weg geben, dass das grosse Kulturprogramm, das Rahmenprogramm von der EU, Creative Europe, das umfasst heute einen breiteren, also mehrere Sektoren, also da ist alles dabei von Musik, Film, Schrift etc. Und da ist die Schweiz nicht dabei. Und ja, ich denke, der Geist unterscheidet sich ein bisschen, aber ja, mir führt das unter anderem auch auf die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014 zurück, wo irgendwo durch auch ein Affront war gegenüber unserer Partnerin, der EU. Du hast das jetzt schon angesprochen, es war auf jeden Fall ein Weckruf gewesen für die ganze Branche. Wir haben plötzlich gemerkt, was das da auf dem Spiel steht, was man auch an dieser Partnerschaft hat. Darum meine Frage an dich, wie sieht die Partnerschaft jetzt aus mit der EU oder mit unseren Nachbarländern?
Ja, also wir sind natürlich eingebunden in gewisse Organisationen. Wir versuchen auch mitzureden. Es ist natürlich immer ein Problem, das merken wir auch. Wir sind nicht Teil vom Tanzen. Wir sind nur sage ich jetzt mal, eine Beobachtung. Wie du gesagt hast, die Schweiz ist bei vielen von diesen Programmen non-eligible. Also nicht, wir dürfen nicht mitmachen, ganz explizit. Wir werden explizit und proaktiv ausgeschlossen bei vielen Programmen. Und das ist natürlich einfach etwas ganz, ganz Schwieriges. Und wir versuchen das natürlich, indem wir halt am Dialog trotzdem irgendeiner Form mitmachen, versuchen wir teilzunehmen, so dass es geht. Das ist jetzt die institutionelle Ebene oder die Verbandsebene. Das heisst, wir sind mit Swissgedue bei Creative Europe, bei Culture Action Europe, das ist so ein Netzwerk in Europa in dem Thema. Versuchen wir, sind wir Mitglied, wir versuchen dort ein Stück weit mitzureden. Es ist uns auch, aber ich muss auch sagen, es ist auf einer anderen Ebene auch ganz wichtig. Es ist, Pro Helvetia ist für uns ein wichtiger Partner, weil Pro Helvetia hat den Auftrag auch, die Schweizer Kunst und die Kultur im Ausland zu promoten, den kulturellen Austausch zu pflegen. Und da ist für uns sicher ein wichtiger Partner, dass man auch schaut, was kann man machen, was können wir noch, wo können wir Zugang haben. Es gibt aber auch verschiedene ganz praktische Überlegungen, wo wir dann näher bei den einzelnen Sparten sind. Also ich kann es am Beispiel von der Literatur sagen, wir haben, wie die meisten anderen Sparten auch, wir haben einen eigenen europäischen Dachverband, der European Writers Council, der EWC. Und da ist für uns natürlich extrem wertvoll. Wir bekommen regelmässig Informationen über, welche Direktiven gerade diskutiert werden, was sind Themen, weil die auch immer im Endeffekt dann auf unseren politischen Diskurs, kulturpolitischen Diskurs einen Einfluss haben. Also wenn in Europa von kultureller Teilhabe geredet wird, wird mittelfristig auch bei uns von kultureller Teilhabe geredet. Wenn in Europa gewisse, also oder umgekehrt, wir haben über das Urheberrecht geredet, die Frage war, wie man die Medien einbezieht, die ganzen Fragen rund um die Medien im Urheberrecht. Und hat man gesehen, man wartet ab, was Europa macht. Also es ist nicht so, dass es nicht präsent ist in den Entscheidungsfindungen, aber es ist tatsächlich so. Es ist halt einfach, wir sind immer nur, wir müssen den Informationsfluss aufrechterhalten und wir sind oft ich finde es immer, wenn man an die Arena als Fernsehsendung denkt, da gibt es die im Kreis in der Arena innen sind und es gibt die, die auf dem Bänkchen sitzen und ab und an auch etwas dürfen sagen. Ja. Und manchmal komme ich mir ein bisschen so vor, als wäre ich auf dem Bänkchen und darf vom Moderator doch durchaus auch mal etwas sagen und man hört auch zu. Aber man ist nie ganz mit in der Arena drinnen.
Ja, das ist ich wollte sagen, ein schönes Bild, aber ich denke, ein anschauliches Bild einfach. Ich glaube, ich habe auch gerade so ein Beispiel mitgebracht. Europa gehört nämlich seit 1985 Jahr für Jahr mehrere Kulturhauptstädte. Dabei werden auch Nicht-EU-Länder, wie zum Beispiel Türkei, Island, Norwegen oder auch aktuell Serbien berücksichtigt, aber nie die Schweiz. Ich glaube, du hast uns die Antwort schon ein bisschen gegeben, aber wieso ist das so?
Also ich bin dem ehrlich gesagt einmal nachgegangen, weil ich habe auch selber nicht gewusst, wieso das so ist. Und es ist für mich etwas ganz Erstaunliches. Die Schweiz könnte mitmachen. Sie könnten sich sogar bewerben, weil die europäischen Kulturhauptstädte sind auch die EFTA-Länder, wo die Schweiz Teil davon ist, mit zugelassen. Nicht in jedem Jahr, aber in gewissen Jahren. Es ist einfach ein Akt, es ist eine Ausschreibung, wo sie sich proaktiv selber bewerben müssen. Und es wird dann entschieden, welche Stadt, die nicht in einem EU-Land ist, europäische Kulturhauptstadt mit kann werden. Das heisst, es wäre möglich. Ja. Warum das sich niemand bewirbt oder bisher niemand beworben hat, das fände ich eine wichtige Frage, die man mal tatsächlich der Stadt müsste stellen. Also, weil das ist es wäre eigentlich eine interessante Frage.
Und durchaus wünschenswert, oder? Dass wir da nur schon teilnehmen würden und irgendwo ein bisschen auf dem Schirm auftauchen von dem Wettbewerb von der Kulturhauptstadt.
Ja, auf jeden Fall. Also, die Schweiz ist ein kulturelles Land. Wir haben da so viel zu bieten, auch in dem plurikulturellen Welt drin. Dass die Vielfalt auch zu zeigen, das wäre extrem wichtig, dass man da auch ein gewisses Selbstverständnis kann zeigen. Also, eine Kulturhauptstadt demonstriert ja auch ein Selbstverständnis, was Kultur für eine Rolle spielt. Und dem geht ja auch, und das dürfen wir nicht unterschätzen, dem geht ja auch lange. Das sind 6 Jahre Bewerbungsphase. In dieser Zeit, in diesen 6 Jahren, das ist ein langer Prozess, wo eine Stadt anfängt, sich auch müssen mit dem auseinandersetzen. Was heisst das? Wer sind wir? Auch kulturell gesehen. Ja. Und das ist vielleicht auch etwas, das hat mir auch letztens jemand interessant gesagt, das ist vielleicht ein Aspekt, wo sich die Städte noch nicht so ganz als politische Entitäten noch nicht so ganz bewusst sind, dass vielleicht die Kulturdiskussion Teil von ihrer politischen Tätigkeit könnte sein. Und das ist etwas, was ich glaube, ganz, ganz wichtig wäre. Dass man, und vor allem, es ist ein Unterschied zu dem, was der Bund macht. Der Bund ist immer in einem gesamtheitlicheren Denken drinnen. Und da ist es, da geht es plötzlich in die Regionen. Es sind, wenn man jetzt auch schaut, das sind relativ oft auch kleinere Städte, die Kulturhauptstädte sind, nicht nur die grossen Cities. Und das ist natürlich auch, das kann natürlich wahnsinnig interessant sein, auch so ein bisschen im kleinere Städte, gerade in der Schweiz, kleinere Städte da ein bisschen rauszuputzen, rauszuzeigen, was sie kulturell alles vor Ort leisten.
Jetzt haben wir das konkrete Beispiel von dem Wettbewerb von der Kulturhauptstädte. Ich werde gleich noch einmal versuchen, das, was du vorher schön beschrieben hast, noch ein bisschen auf den Boden runterzubringen. Du hast vorher gesagt, aber du fühlst dich wie ein bisschen in der zweiten Reihe in der Arena. Du kannst nicht richtig mitreden. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel machen, ganz, ganz konkret, was bedeutet das je nachdem auch für die einzelnen Kulturschaffenden, dass wir als Land bei vielen von diesen Programmen nicht dabei sein können, oder vor allem jetzt beim grossen Rahmenprogramm Creative Europe?
Also ich kann es ganz an einem einfachen Beispiel aufhängen aus der Literatur. Es gibt einen europäischen Literaturpreis, wo junge Autorinnen und Autoren aufhieft. Ich zugegeben, als eine kleine Klammer, er hat im Moment ein bisschen Probleme, aber er ist jetzt lange Jahre gut gelaufen. Und wir können schlichtweg nicht mitmachen. Punkt. Ja. Und wir haben, also es gibt keine Nachwuchsautorinnen und Autoren aus der Schweiz, die auf dem, in dieser Plattform von europäischem Literaturpreis mitmachen. Ganz einfach. Ja. Also, und wir werden seit Jahren von unserem Europäischen Dachverband reden mit eurer Regierung und wir machen es. Es steht bei uns in jeder Stellungnahme ist drinnen gestanden. Ja. Also als Beispiel, als konkretes Beispiel.
Das ist auf jeden Fall konkret. Das zeigt auch einfach auf, wie uns eine Plattform verloren geht, oder? Wie also vor allem die Schweizer Kulturschaffenden eine Reichweite, die sie schlichtweg nicht nutzen können, oder?
Ja, vielleicht auch noch, einfach nochmal so, auch nochmal aus meinem Genre auch nochmal zu reden. Also, oder wenn man an die Literatur denkt. Ich meine, der Buchmarkt, der geht über die Grenzen aus. Und das ist in vielen Branchen so. Also, der Buchmarkt ist in erster Linie ein deutschsprachiger, ein französischsprachiger, ein italienischsprachiger Markt. Ja. Und erst in zweiter Linie ein Schweizer Markt. Mhm. Und auch da sieht man natürlich sehr, sehr schön, was das bedeutet für Schreibende, wenn sie immer in dem Dialog sind, wo ein bisschen ein spezieller ist als Schweizer Kulturschaffende.
Dankeschön. Jetzt haben wir mit dem, glaube ich, sicher mehrere klare Beispiele von diesen Auswirkungen. Ich habe noch einmal ein bisschen kritische Stimme mitgebracht, die für unsere Rubrik «Böse Zungen sagen». Die folgende kritische Aussage habe ich unter dem Titel «Kultur ist keine Staatsaufgabe» auf der SVP-Seite gefunden zum Kulturpolitik-Dossier. Dort heisst es: Staatlich geförderte Kultur läuft immer Gefahr, dass sie dem Zeitgeist und den persönlichen Präferenzen der Kulturbürokraten huldigt, statt länger gültige, über die Tagesaktualität hinausgehende Werte zu schaffen. Jetzt Kulturschaffende, die ihren Geldgeber hörig sind und ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht werden können. Was sagst du zu dieser Aussage?
Also ich würde sie gerne noch einmal umkehren und fragen, ich meine, wieso sollte das, wenn die These stimmen würde, ich komme nachher gerade darauf, dass sie natürlich nicht stimmt, aber wenn die These stimmen würde, warum sollte denn nur für Kulturgeld und nicht für alle anderen Branchen, die auch subventioniert sind? Also das müsste man sich vielleicht auch mal fragen, wenn man so eine Behauptung aufstellt. Mhm. Ich nenne jetzt keine einzelne Branche, aber man kann sich's vielleicht denken. Aber was natürlich ganz klar ist, wo jetzt die Aussage ganz klar irrt, ist, Kulturförderung ist in der Verfassung verankert. Das heisst, es ist sehr wohl eine Staatsaufgabe, Kultur zu fördern, weil das ist in der Bundesverfassung verankert, dass der Bund zwar in kann, aber trotzdem der Bund subsidiär fördert Kultur. Das ist Kanton notabene nicht subsidiär, sondern tatsächlich in der Hauptsache. Ja. Also das ist verankert in der Verfassung. Und in dem Sinn müssen wir nicht darüber diskutieren, ob es eine Staatsaufgabe ist oder nicht. Es ist eine Staatsaufgabe. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wo man sich weiterstellt, ja, gibt es denn tatsächlich die Gefahr von Einflussnahme, von da Kulturschaffende? Also da würde ich jetzt als erstes mal sagen, ich habe einen grossen Respekt vor den Kulturschaffenden oder beziehungsweise vor den Kunstschaffenden. Und ich würde einfach da auch ein bisschen daran mahnen, dass sie sehr wohl eine eigene Haltung haben, wo sie sehr wohl auch überzeugt machen. Sie würden auch keine künstlerische Tätigkeit machen, wenn sie nicht wissen, was sie machen. Also da würde ich mal sagen, das ist mal die eine Seite. Mhm. Aber uns schützt natürlich trotz allem auch wieder auf einer anderen Ebene schützen uns gewisse Rahmenbedingungen. Bedingungen. Das eine ist natürlich, wir haben in der Verfassung Kunstfreiheit. Das heisst auch, selbst wenn der Staat Kultur fördert, wir haben trotzdem eine Freiheit von der Kunst in der Verfassung verankert, Freiheit von der Meinungsäußerung in der Verfassung verankert. Da könnte man ja auch dagegen vorgehen, wenn einem das verhindert wird. Und viele Kantone und Kulturförderer haben auch Reglemente, die das verhindern, dass es so individuelle Beurteilungen geben würde, die in diese Richtung würden laufen. Und dann kommt dazu, dass auch, es, auch von der Schweiz aus auch keinerlei Interesse besteht, weil wir haben ja auch die UNESCO-Konvention zur Schutz und Förderung von der kulturellen Vielfalt ratifiziert. Auch da nochmal ein Regelwerk, das uns eigentlich garantiert, dass es im Interesse vom Staat liegt, möglichst vielfältig, möglichst breit und sinnvoll zu fördern. Und in dem Sinn, ich sehe, also irrt sich eigentlich, ist die Aussage völlig irrig, weil es hat zu viele Grundlagen, die das Gegenteil beweisen.
Klar, Dementi. Ich habe zum Schluss noch Community gefragt, was sie dich gerne fragen wollen. Zu dieser Frage, die gerade kommt, muss ich ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Und zwar, am International Women's Day 2021 ist eben von dem Programm Creative Europe, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, die Women in the Spotlight-Kampagne gestartet worden, um auf talentierte Frauen im Kunstsektor aufmerksam zu machen. Und laut eigenen Angaben sind Diversität, Geschlecht und Inklusion wichtige Themen von der EU-Kommission, denen sie mit Kampagnen wie eben deren Rechnung tragen wollen. Und jetzt fragt Sira aus Zug, selber Kunstschaffende, wie kann sich die Schweiz an Bewegungen wie dieser Creative Europe-Kampagne, also dieser Women in the Spotlight-Campaign, gegen die Geschlechterungleichheit in der Kunstszene beteiligen? Also wir machen jetzt das Feld nochmal ein bisschen auf. Ja, was kannst du dir antworten?
Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich, es ist so ganz direkt, also dass wir jetzt plötzlich Schweizerinnen hätten, die bei dieser Gruppe von Frauen, die dort auftauchen in diesem Programm, das können wir eben leider nicht, eben Non-Eligibility. Also das ist schon so. Aber wir haben ganz viele andere Möglichkeiten. Wir sind ja nicht isoliert, wir leben auch nicht in einer isolierten Welt, sondern wir leben in einer sehr vernetzten Welt. Und es gibt auf der einen Seite kann man natürlich all die Projekte, die Voten, die sind ja online, kann man auch in der eigenen Community teilen. Das ist jetzt ein ganz praktischer, ja, praktischer Hinweis, dass man, je mehr man so Sachen teilt, und jetzt kommt das, was für uns auch einen Effekt hat, je mehr Menschen ein Thema teilen, je mehr Menschen ein Thema aufbringen, sei es auch in ihrer eigenen Arbeit, in ihrer eigenen künstlerischen Arbeit, in einer Kolumne, in einem Radiointerview etc., desto mehr wird das Thema auch virulent. Und mit dem haben wir auch die Möglichkeit, das aufs Tapet zu bringen. Wenn es nicht schon auf dem Tapet ist, haben wir dort grosse Möglichkeiten, das dann auch besser aufs Tapet zu bringen. Jetzt bei der ganzen Frage um Gender, Diversität, muss man sagen, das ist sogar bereits in der aktuellen Kulturbotschaft. Das ist quasi die Kulturstrategie vom Bund für 4 Jahre, für eine Legislatur von 4 Jahren. In der aktuellen ist das bereits ein Kapitel, wo sich der, es ist nicht ein langes Kapitel, aber es steht bereits drin, dass man sich dort besser muss bemühen um eine bessere Diversität, um einen Ausgleich. Wir haben es vorher gehört, es gibt eine UNESCO-Konvention, die die Vielfalt propagiert. Und es ist auch so, dass wir wissen, dass auch in den letzten Jahren ist auch gerade die Gender-Diskussion viel stärker wieder in den Vordergrund treten. Also Film, Theater, Tanz, überall hat es das Thema gegeben. Und ich habe jetzt einfach auch ein konkretes Beispiel, wo es ganz wirklich, wo wir eben auch jetzt in unserem Bereich wieder in der Literatur beispielsweise haben wir jetzt gerade im Juni, am 18. 19. Juni, ein Symposium zu Frauen im Literaturbetrieb, wo wir genau solche Austauschplattformen suchen, wo wir versuchen auch zu schauen, was muss man machen, was kann man machen. Und selbstverständlich, und dort ist wieder der Link zu unseren eigenen europäischen Dachorganisationen, auch wenn wir auf dem Bänkchen nebendran sitzen, wir reden mit und wir setzen auch Themen setzen. Also ich gehe jetzt auch mit dem Thema dann auf Madrid an unsere Jahresversammlung vom Europäischen Dachverband erzählen, was bei uns läuft. Und wir tauschen dann wieder austauschen, was läuft in den anderen Ländern und nehmen das wieder mit heim, um ganz konkret daheim auch wieder können, konkret aktiv zu werden. Und hoffentlich auch Massnahmen können zu entwickeln, konkrete Umwälzungen können anstoßen, wo Verbesserungen jetzt in diesem Beispiel oder eben auch in anderen können bewirken.
Also durchaus ein Thema, eben Diversität, Geschlechterrollen in der Kunst, offensichtlich auch in der Schweiz. Und ihr könnt es mit dem Thema endlich handhaben, wie mit vielen anderen. Ihr versucht, euch so gut wie möglich anzuschliessen an den Bemühungen der EU. Aber wie gesagt, kein institutioneller Zugang. Ja, Nicole, danke dir vielmals. Wir haben heute einiges gelernt über den Kunst- und Kulturbegriff, auch über die Branche in der Schweiz speziell und natürlich über die Zusammenarbeit oder halt auch die Hürden in der Zusammenarbeit mit der EU und mit unseren Nachbarstaaten. Danke dir vielmals. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, die Hörer und Hörerinnen auch.
Danke vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch, das sehr schön und interessant war. Vielen Dank.